Ja, einen schönen guten Tag, liebe Geschwister. Wir freuen uns, hier zu sein und wir sind herzlich eingeladen worden und wir durften heute zu fünft hier herfahren und sind froh, unter euch zu sein. Danke für das herzliche Willkommen und ich freue mich auch, dass wir noch merken werdet, das Zeugnis von Jahid genau zur Predigt passt. Ich verrate nicht mehr. Zunächst ganz herzliche Grüße auch noch von den lieben Geschwistern aus unserer Gemeinde, Bibelgemeinde Oberberg. Die Ältesten und die Gemeinde grüßt ganz herzlich und sie denken auch an uns, nicht nur jetzt im Gebet in der Gemeindeversammlung, sondern auch über die Tage hinaus sind wir ja auch verbunden und haben Kontakt und das ist schön. Wir freuen uns, dass immer wieder natürlich unsere Bibelschüler, eure Bibelschüler, unsere Bibelschüler in Bergneustadt sind und wir auch da Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Und jetzt hoffe ich, dass Gott uns auch durch sein lebendiges, gewaltiges Wort segnet. Und ich möchte einsteigen mit etwas Ungewöhnlichem, mit einem Zitat. Aber wir werden merken im Verlauf der Predigt, dass wir durchaus mit solchen Aussagen uns beschäftigen sollten oder zumindest sie zur Kenntnis nehmen können, hier und da auch darüber nachdenken, im Vergleich mit dem Evangelium. Denn Paulus hat das genauso gemacht. Er war also nicht einer, der so ein U-Boot-Christ war, der sich versteckt hat und der gesagt hat, die Welt geht mir nichts an, ich lese keine Philosophen und Literaten, ich lese nur die Bibel. Er war anders unterwegs, wie wir noch merken werden. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, möchte jetzt keine Werbung machen, aber kurz informieren, Robert Habeck hat sich jüngst dieser Woche zum christlichen Glauben geäußert. Er wurde nämlich gefragt von der Zeitung Bild am Sonntag, glauben Sie an Gott? Robert Habeck antwortete, um zu glauben im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche, aber die Mitleidsethik des Christentums ist wichtig für mich. Ich bin sozusagen ein weltlicher Christ. Na, darüber kann man sich Gedanken machen. Ich will das nicht groß werten, aber immerhin behauptet er, er habe wohl zu viele Philosophen gelesen und Schlussfolgerung, deshalb glaubt er nicht. Nun, es ist gut, Philosophen zu lesen. Ich glaube nicht, dass die Bibel das verbietet. Es ist die Frage, mit welcher Brille wir die Philosophen lesen, mit welchen Voraussetzungen wir überhaupt alles lesen. Und eines ist klar, wenn wir die Bibel nicht lesen, dann kommen wir überhaupt nicht weiter, was die Glaubensfrage angeht. Ich würde Robert Habeck im persönlichen Gespräch empfehlen, Herr Habeck, lesen Sie mal die Apostelgeschichte. Und lesen Sie mit mir Apostelgeschichte Kapitel 17. Und das wollen wir jetzt machen, er ist nicht da, aber wir denken jetzt daran, was er gesagt hat und nicht nur an das, sondern das, was da drin steht, ist nämlich hochaktuell auch zu dem, was eben ein Habeck über Philosophen sagt. Und über Philosophien und Weltanschauungen. Denn mit denen legt sich Paulus an. Er geht in die Konfrontation mit den Philosophen seiner Zeit. Ich lese uns den längeren Abschnitt. Jetzt müssen wir tief durchatmen. Die Verse der Predigt beziehen sich auf Apostelgeschichte Kapitel 17 ab Vers 22 bis 34. Aber ich möchte noch die Verse ab 16 mitnehmen. Also, wer eine Bibel dabei hat, lies bitte mit, Apostelgeschichte Kapitel 17, ich lese ab Vers 16 zunächst einmal, bis Vers 34. Hier ist Paulus in Athen. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Als er suchte den Austausch, das Gespräch. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern von jedem von uns ist. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch noch mal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Wollen wir noch mal stille werden und beten? Wir bleiben dazu sitzen. Herr, dies ist dein vollmächtiges, kraftvolles Wort. Und jetzt gib uns Gnade, mir beim Reden und beim Hören. Danke, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Und dass du uns jetzt auch helfen möchtest, dieses Wort zu verstehen. Amen. Ich möchte über diese Verse die einfache Aussage stellen: Jeder soll wissen, dass Gott zu finden ist. Jeder soll wissen, dass Gott zu finden ist. Jeder Mensch soll das wissen. Man kann Gott finden. Paulus, der Apostel der Heiden, hatte immer eine Botschaft an den Menschen zu richten. Er war brennend im Geist, er war voller Eifer. Und wir sehen ja schon in Vers 16, dass ihn das nicht kalt lässt, dass da Götzenbilder sind. Da ist er nicht so tolerant, dass er da sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, sondern das greift ihn an, das lässt ihn nicht kalt. Und das motiviert ihn natürlich dann auch, ganz klar die Botschaft dort an den Mann, an die Frau zu bringen. Er wartet auf Timotheus und Silas, das geht aus dem Kapitel zuvor, aus den Versen zuvor hervor. Aber jetzt nutzt er die Zeit, er dreht nicht Däumchen, ja, sondern er weiß, was er zu tun hat. Er weiß, wozu er berufen ist. Er sah die vielen Altäre, die Heiligtümer, er hat sich schon umgeschaut, wie wir wissen. Und als er dann eingeladen wird, dort auf dem Areopag zu predigen, ist er natürlich informiert. Er kennt die Situation. Also, da gibt es Menschen, die aufrichtig nach Gott suchen, aber sie suchen als Blinde und Unwissende. Die Stadt voller Götzenbilder, voller Geplärr über Götzen. Eine Stadt, die aus der Sicht der Bibel einem Labyrinth gleicht. Und wir kennen so Labyrinthe, ja, in dem man vor lauter Götzen den Weg in den Himmel gar nicht mehr finden kann. Man ist regelrecht eingesperrt. Und das regt Paulus auf, weil er möchte den Menschen das Heil, die Rettung, Jesus bekannt machen. Aber er merkt hier, das ist ein Wald, ein dunkler, finsterer Wald voller Götzen. Da kommt man nicht raus. Ein Labyrinth. Nun, ich denke, alle von euch kennen den sogenannten Rubik's Cube oder Zauberwürfel. Ne? Ein Würfel mit diesen verschiedenen Farben und dann kann man, ja, wenn man es kann, das ganz schnell wieder in die farbliche Ordnung bringen. Nun, in der Regel ist das machbar. Stell dir aber vor, du hast so einen präparierten Würfel. Jemand hat dir einen Streich gespielt, du weißt das aber nicht und hat einfach ein paar von diesen Farbklebern vertauscht. Also du kaufst den ganz, oder jemand hat ihn ganz neu gekauft, oben rot, unten grün und was nicht alles. Und jetzt nimmt er einfach ein paar rote Kleber und verteilt die woanders und tauscht sie aus mit einer anderen Farbe. Ihr könnt mir folgen, ja, die einzelnen 9 Felder pro Seite, ja, 9 Felder und die sind ja alle bunt. So, und jetzt ist das Ding eigentlich nicht mehr lösbar. Richtig? Man kann es nicht hinbekommen. Es ist nicht mehr in Ordnung zu bringen. Wenn du das nicht weißt, machst du darum wie bekloppt. Du wirst wunde Finger kriegen daran. Du wirst ein rauchendes Hirn bekommen. Du bist in einem Labyrinth, in einer Sackgasse. Warum? Weil die Ursprungssituation nicht dieselbe ist wie vom Hersteller. Richtig? Ausgeliefert, schön mit den Farben sortiert. Der Ursprungszustand ist durcheinandergebracht. Du weißt es nicht und du bist aber vielleicht ein Meister darin und du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich krieg's nicht hin. Ein ganz einfaches Beispiel für die Situation, in der jeder Mensch ist, der ohne die Bibel Gott sucht. Er wird Gott ohne die Bibel, ohne die Offenbarung Gottes, ohne das Wirken Gottes nicht finden können. Er kann es nicht. Und das ist die Situation, vor der Paulus hier steht in Athen. Er sieht die Götzenbilder. Der Ursprungszustand ist nicht mehr da. Was meine ich damit? Wir haben das gelesen, der Schriftlesung, passt auch sehr gut heute, von Adam, Römer 5. Wir sind alle in Adam Sünder geworden. Wir haben alle irgendwie eine Blockade. Wir haben von Adam die Sünde ererbt. Und wir sind durch die Sünde verfinstert am Verstand, sagt uns der Epheserbrief. Nun, das sind keine Komplimente, die die Bibel da austeilt. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann hilft es uns. Und die Wahrheit hilft. Denn sie macht frei, sagte Jesus. Also, das ist der Ursprungszustand, in dem Paulus diese Menschen in Athen sieht. Es erregt ihn, es ärgert ihn, dass die Menschen so die Wahrheit suchen, aber sie können sie nicht finden. Aber er hat die Antwort. Und wir haben sie auch. Und die ist nicht aus der Philosophie geboren, nicht aus der Cleverness des Paulus geboren, denn Paulus war auch mal unterwegs auf der Straße nach Damaskus und hatte keine Ahnung, was er da eigentlich macht. Dass er nämlich die Gemeinde Jesu verfolgt, dass er Jesus Prügel gibt, praktisch. Ne? Weil, was verfolgst du? Mich, hat Jesus ihn gefragt auf der Straße nach Damaskus. Also auch Paulus fiel es dann wie Schuppen von den Augen, denn er kannte plötzlich, wer dieser Jesus Christus ist. Er war sehr intelligent, er war ein voller Theologe, ausgebildet, super intellektuell, aber das hat ihn nicht gerettet. Das hat ihm auch nicht geholfen. Da noch nicht. Das ist also die Situation, mit der er jetzt hier umgeht. Er hat einen klaren Blick für das Problem dieser Leute. Und den müssen wir auch haben. Und das Eingangszitat von Herrn Habeck, er sagt, um zu glauben, im eigentlichen Sinn habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche, aber die Mitleidsethik des Christentums ist wichtig für mich. Ich bin sozusagen ein weltlicher Christ. Das Problem ist, wenn man die Bibel nicht liest, dann dreht man sich auch hier immer im Kreis. An der Mitleidsethik, man versteht das Christentum nicht. Ja? Man will die Christen nicht wegwünschen, noch nicht, ja, weil wir tun ja so viel Gutes wie Christen in dieser Welt. Da will man sie noch gerne haben, denn die zahlen die Spenden, die halten die Krankenhäuser vielleicht noch am Leben und so weiter. Aber es geht nicht um Mitleidsethik bei Christus, es geht um Rettung der Seelen. Darum geht es. Ein Götze gleicht einem Rettungsring, dem gerade dann die Luft ausgeht, wenn er mich über Wasser halten oder retten sollte. Ein Götze taugt nichts, er ist nicht krisenfest. Ja, das ist wie ein Schnuller, der aber dann nicht beruhigt und nicht hilft, wenn ich Hilfe bräuchte. Dann ist es vergeblich. Wir werden 3 Punkte jetzt sehen, 3 einfache Punkte. Also jeder soll wissen, dass Gott zu finden ist. Das ist unser Thema. Erstens, jeder soll wissen, wer Gott ist. Dass er natürlich ist, aber auch wer er ist. Viele glauben ja nicht mal, dass Gott existiert. Aber wir gehen schon einen Schritt weiter. Jeder soll wissen, wer Gott ist. Jeder soll wissen, was Gottes Plan ist. Der zweite Punkt. Und drittens, jeder soll wissen, was Gottes Gebot ist. Also, wer Gott ist, was Gottes Plan ist und was Gottes Gebot ist. Die Menschen von heute sind verwirrt und manche sind suchend. Damit sie Gott finden, müssen sie aber Hilfestellung bekommen. Unwissenheit zeigt sich oft in eifriger Religiosität. Manche sind den Göttern oder Götzen sehr ergeben. Sehr religiöse Menschen sind oft suchende Menschen. Sie suchen noch, sie haben aber noch nicht gefunden. Paulus erfasste also die Situation hier. Er kennt die Not der Zeit und er kommt hier mit den Leuten ins Gespräch. Und darauf wollte er hinaus. Er wollte den Kontakt zu den Leuten. Wenn ich so sagen darf, Evangelisation ist eine Kontaktsportart. Ja, ist keine Sportart. Aber wir müssen uns bewegen. Evangelisation ist etwas, wo ich in Kontakt treten muss mit Leuten. Natürlich kann das auch mal durch eine Schrift, durch ein Traktat oder durch eine Bibel passieren. Aber hier muss was passieren. Ohne Kontakt gelingt Evangelisation nicht. Paulus sucht den Kontakt. Und wir möchten aber hier noch kurz über die Philosophen uns Gedanken machen, denn die werden ja hier erwähnt. Die Epikureer waren Anhänger einer philosophischen Richtung, die im Jahr 306 vor Christus von Epikur in Athen gegründet wurde. Also ein Bürger der Stadt. Und nach ihrer Lehre liegt der Sinn des Lebens im ungestörten Genuss des Lebens. Dazu gehören geistige Freuden und Freundschaft und die rechte Ausgewogenheit zwischen Begierde und Lust. Sie waren zusätzlich noch der Ansicht, dass alle Furcht vor dem Göttlichen die Lebensfreude beeinträchtigt. Und darum lehnten sie ganz einfach das ewige Leben und auch Gottes Lenken und Walten und Schalten in der Welt ab. Aberglaube brauchen wir nicht. Und die Stoiker, sie haben ihren Namen von dem Säulengang Stoa genannt, der sich in Athen befand. Dort lehrte der Gründer dieser philosophischen Richtung. Und sein Name ist Zeno von Kition. Er lebte um 310 vor Christus. Bei den Stoikern stand die Ethik im Vordergrund. Also der edle Mensch war gefragt. Ihre Ansicht, Gott hat alles in einer Art Schicksal erschaffen und auch bisher erhalten. Am Ende wird die Welt durch Feuer zugrunde gehen. Zudem galt das richtige Handeln auch als wichtig. Also Mut, Gerechtigkeit, Einsicht, Pflichterfüllung. Also wir riechen da so ein bisschen sowas wie Humanismus, kennen wir heute auch noch. Ne? Dabei werden die Gefühle und die Triebe von der Vernunft bestimmt. Und diese Denkweise ähnelte in vielem auch dem römischen Denken und Geist. Es ist vielleicht nicht nötig zu sagen, dass sich diese Leute besonders klug vorkamen. In ihrer überheblichen Haltung bezeichnen sie Paulus als einen Schwätzer. Wir haben es ja gehört. Das ist ein Wort aus dem Slang von Athen. Und heißt genau wiedergegeben eigentlich Körnerpicker. Wir kennen die Hühner, ne? Die Körnerpicker. Paulus sei also einer, der sich von vielen kleinen Stückchen ein eigenes religiöses System herausgepickt hat. Er hat überall etwas aufgeschnappt und damit gehe er nun sozusagen hausieren. So sehen ihn die Leute. Sie sind aber interessierte Leute. Auch wenn sie Paulus schon in der Schublade Körnerpicker drin haben, sie wollen mehr erfahren von der neuen Lehre, von der er redet. Schließlich heißt es ja von den Athenern, sie brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, das muss man sich mal vorstellen, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Und jetzt geht's los. Ja. Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Also er kommt mit was Positivem. Hätte Paulus, als er den Mund aufmachte, bei diesen Leuten etwa erwarten können, dass sie alle wissen, wer Gott ist? Können wir das heute noch voraussetzen, dass die Leute, unsere Mitmenschen, wissen, wer Gott ist oder dass Gott überhaupt ist, also existiert? Ich denke, sehr viele Leute auch heute wissen genau darüber Bescheid, wie Gott nicht sein sollte. Das ist komisch. Also Gott ist zu streng, der Gott des Alten Testaments ist zu streng oder was auch immer für Meinungen herrschen über Gott. Also dann haben sie zumindest den Eindruck, es muss einen Gott geben. Sonst würden sie ja nicht sagen, also Gott muss anders sein als der Gott der Christen oder so. Ja? Aber man kann da anknüpfen. Das macht auch Paulus. Er knüpft an ihre Religiosität an. Sie sind den Götzen oder Göttern wörtlich ergeben. Also sie haben ein religiös fromm geprägtes Leben. Aber darum muss Gott klar bekannt gemacht werden. Es gibt also hier suchende und unwissende Menschen. In Vers 23, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch ein Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Es gibt also hier in Athen, und die gibt es auch heute, suchende, zugleich unwissende Menschen. Denn wer schon alles weiß, sucht ja natürlich auch nicht mehr. Aber hier haben sie diesen Altar für den unbekannten Gott. Und er sagt, was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Und in dieser Hinsicht war Paulus wirklich ein sehr guter Körnerpicker. Er hat dieses eine Körnchen rausgepickt, wo nämlich die Lücke da ist in ihrem System. Sie wussten nicht, haben wir alles abgedeckt? Nee, haben wir nicht. Deshalb lieber noch ein Altar für den unbekannten Gott. Ja, das ist wie bei einem Schlauchboot, ja, wo aber ein Loch drin ist. Dann sauft es irgendwann ab. Ihre Religion war nicht wasserdicht, war nicht lückenlos. Sonst hätte es nicht diesen, ja, Schrein oder was auch immer das war, für den unbekannten Gott bedurft. Ne? Das hätte man da nicht gebraucht. Also ihr religiöses System war alles andere als perfekt oder vollkommen. Deshalb waren sie auch ständig noch am Fragen und wollten noch was Neues wissen. Sie waren überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Religiosität. Sie mussten ständig diskutieren. Völlige Unsicherheit, keine Gewissheit. Und Paulus nutzt diese Nische, diese Lücke sozusagen, und nutzt sie als Tür für das Evangelium, für die Botschaft von dem wahren Gott. Das ist genial. Das ist Gottes Weisheit, die hier deutlich wird. Das ist wirklich großartig, wie Gott Paulus hier geführt und gebraucht hat. Er sucht also diesen Aufhänger, diese Lücke, und er geht da volle Pulle rein. Den unbekannten Gott, er macht nicht die anderen Götter alle schlecht. Das ist vergebliche Mühe. Wir müssen nicht über die Finsternis klagen, ihr lieben Geschwister, und nicht über die Sündhaftigkeit dieser Welt klagen. Wenn ich mein Herz erforschen würde und Sünden suche, da finde ich genug, weil ich nicht perfekt bin. Aber darum geht es nicht. Wir müssen auf Christus, auf das Licht hinweisen, auf Christus schauen, das Wort Gottes aufschlagen. Das ist das Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, nicht wahr? Also wir reden über Gottes Wort, wir reden über Christus, wir reden über den wahren Schöpfergott und machen nicht alles schlecht, was sowieso dann schlecht erscheint, wenn man es im wahren Licht betrachtet. So macht es Paulus. Ohne Umschweife kommt er zur Sache. In Wirklichkeit hat Paulus ihnen gesagt, dass sie ja dem Dämonendienst sehr ergeben sind. Er treibt keine Schönfärberei. Paulus wird direkt, unbequem. Er verkündigt die Wahrheit. Und passen wir genau auf, was Paulus hier sagt. Er wird nicht einen Gott unter vielen Göttern verkündigen, so wie man es heute gerne hätte. Jesus als ein Weg unter vielen Wegen, nicht wahr? Das ist modern geworden. Nein, Paulus weiß aufgrund des Evangeliums, was zu sagen ist. Und die Leute müssen es hören. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Allen muss Gottes Wesen verkündigt werden. Also nicht nur, es gibt suchende, unwissende Menschen, sondern ihnen muss Gottes Wesen verkündigt werden. Und das vertieft er jetzt im Folgenden. In der zweiten Hälfte von Vers 23 lesen wir, einem unbekannten Gott, was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das ist in der Tiefe kaum auszuloten, was Paulus da gerade gesagt hat. Er macht diesen unbekannten Gott bekannt als wen? Als den Schöpfer und Herr. Als Schöpfer und Herr. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde. Und da klickt es nochmal bei jedem Heiden. Warum? Weil praktisch in jeder heidnischen Kultur ein Wissen um den höchsten Gott vorhanden ist. Es mag viele Götzen und Götter geben, aber in den meisten heidnischen Religionen, auch damals, war klar, es muss einen Höchsten, einen Hochgott geben. Und der wurde dann auch verehrt. Der hatte in den Kulturen unterschiedliche Namen. Aber Paulus gibt jetzt nicht irgendeinen Namen Gottes preis, sondern er sagt, was dieser Gott für ein Gott ist. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der nämlich alles gemacht hat und alles ernährt und alles erhält. Also der umfassende, souveräne Herrscher des Universums. Also größer kann er mit der Botschaft nicht einsteigen. Wuchtiger kann er den Auftakt nicht gestalten. Also das ist ein Paukenschlag am Anfang für die Zuhörer. Dieses Wissen hatten auch die Babylonier. Auch König Nebukadnezar sagte, nachdem er von diesem Schöpfergott gedemütigt wurde und 7 Jahre wie ein Tier auf der Wiese graste, ich sage im Unterricht immer, er machte Praktikum in Demut, ein 7-Jähriges, ja, weil er sich erhoben hatte, überhoben hatte. Und dann, aber nachdem er nach diesen 7 Jahren wieder einen klaren Verstand bekommt, er litt an wahrscheinlich an Lykanthropie, also einer Wahnvorstellung, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Also er graste, ja, er war wirklich wie ein Tier auf dem Gras, 7 Jahre. Keiner tastete ihn an, warum eigentlich? Hätten wir ihn doch einfach sagen können, komm, gib dir mal da mit dem Pfeil und Bogen einen tödlichen Schuss. Weil, ich glaube, der Prophet Daniel im Hintergrund stand und sagte, wartet ab, der wird wieder klar werden. Das war nicht ohne Brisanz. Ja. Da war noch der Daniel, ja, als Mitverantwortlicher im Regiment. Ja. Und das spielt eine Rolle. Das können wir jetzt nicht vertiefen, aber es ist ja erstaunlich, dass er 7 Jahre so grasen darf. Keiner tut ihm was, nicht wahr? Und er kommt also zu Verstand. Und noch einmal, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Er meint auch diesen Schöpfergott, diesen Herrn aller Herren, den souveränen Gott. Und das sagte Nebukadnezar, der König aus dem Land der stolzen Herrscher. Er lobte den Schöpfergott, den Höchsten, und nennt ihn König des Himmels. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Er hat alles erschaffen. Und von diesem Gott redet Paulus. Von dem, der allem den Anfang gab. Von dem, der auch dein Leben geschaffen hat. Und diese hören das vielleicht zum ersten Mal hier. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da es selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Umfassend. Gott, von dem Paulus spricht, gibt allen das Leben. Das heißt, jeder Zuhörer weiß oder soll wissen, von dem Gott, von dem Paulus redet, soll ich wissen, dass der mich gemacht hat, dass er mir den Lebensatem gegeben hat und auch sonst alles von ihm kommt. Alle guten Gaben, alles, was wir zum Leben haben, das kommt von Gott. Also Gott ist kein Götze. Götzen, was sind das? Götzen sind Götter, in Anführungszeichen, die Menschen erfunden, erdacht haben. Aber Gott, der Schöpfergott, ist ein Gott, der Menschen erdacht und erfunden und gemacht hat. Das ist ein Unterschied. Das ist nämlich genau andersrum. Genau andersrum. Und hier muss eine Denkwende kommen, eine Sinnesänderung, sagt man, Gesinnungsänderung, wollte ich sagen. Nicht wir müssen Gott erfinden oder machen, das machen Religionen. Das macht ja auch manche heute. Nicht wir müssen zuerst Gott dienen, sondern Gott dient uns. Nicht wir müssen ihn bei Leben und guter Laune halten, etwa durch Opfer, dass er uns nicht irgendwie schadet, Schutzgeistern, Opfern und so weiter. Ja, nein, das müssen wir alles nicht. Sondern Gott dient uns. Er gab uns das Leben und seinen Odem. Das ist der Lebensatem. Das war eine ganz andere Vorstellung von Gott als jene, die dort in Athen bekannt und beliebt war. Bequem ist es, einen kleinen, dummen Gott zu haben, den ich in meine Tasche stecken kann, den ich mit mir herumtrage, den ich im Griff habe. Der wird mir nicht gefährlich, aber er bringt mir vielleicht Glück und Segen, vielleicht aber auch nicht, sondern Unglück. Nicht wahr? Und wir dürfen nicht meinen, dass hinter solchen Götzen, wie sie Paulus nennt, nicht auch hier und da finstere oder okkulte Kräfte und Mächte wirken würden. Durchaus. Wenn jemand seinen Götzen opfert, dann kann durchaus etwas geschehen. Es wird nämlich den sehr aktiven Dämonen geopfert, die sich auf ihre Weise erkenntlich zeigen. Eine Glaubensschwester, die viel mit Asienreisen zu tun hatte, weil sie ein Reisebüro hatte, sie hat das mal selbst erlebt in einem Schrein, ich denke, es war in Thailand, da wurde auch regelmäßig dort einfach Reis hingetan, auf diesem Schrein. Und sie beobachtete, wie der Reis wegging. Der wurde weggefuttert von einer unsichtbaren Macht. Also der wurde weniger. Sie hat das beobachtet. Also war niemand zu sehen und trotzdem wurde der Reis weniger. Also da würde ich sagen, ich muss das jetzt nicht weit erklären, aber das kann nur ein Dämon sein, der sich dieser Sache bedient. Das ist nicht einfach ein bisschen Religion ohne Finsternis, ohne Macht aus der Finsternis. Die Zeiten sind heute anders, doch die Kräfte, die hinter den Götzen wirken, bleiben dämonisch. Und damit ist es für Paulus noch nicht genug. Wenn auch Satan durch Götzen und Dämonen seinen rebellischen Plan mit den Menschen verfolgt, so hat doch Gott über allen Dingen als Schöpfer dieser Welt seinen Plan. Paulus fährt fort im Text. Er kommt zum zweiten Hauptgedanken seiner Rede. Hat Gott die Welt verlassen, wie manche bis heute glauben? Es gab die philosophische Richtung des Deismus. Gott hat die Welt erschaffen, aber er hat sich zurückgezogen und überlässt alles wie ein aufgezogenes Uhrwerk sich selbst. Es läuft jetzt, aber Gott interessiert das nicht mehr. Ist das so? Nein. Ganz im Gegenteil. Paulus stellt Gottes Programm, Gottes Handeln und Gottes Plan mit dem Menschen vor. Wir sahen, jeder soll wissen, wer Gott ist. Also die suchenden Menschen, die von Natur aus übrigens nicht suchend sind, wie die Bibel es sagt. Das ist keiner nach Gott frage, auch nicht einer, Römerbrief. Wie bekommen wir das dann damit überein, dass doch Menschen Gott suchen? Ja, wie unser Bruder Jahid, er hat Gott gesucht. Ich bin überzeugt, von der Schrift kann man erkennen, dass Gott zieht, dass Gott wirkt, dass Gott Hunger schenkt. Und dann fängt ein Mensch an zu suchen. Und wie Andreas das gesagt hatte, wenn ein Mensch Gott sucht, wird er ihn finden. Es ist nur so, dass der Mensch von Natur aus Gott nicht sucht. Der Mensch will nicht, dass Gott Gott sei. Aber Menschen machen sich oft auf und suchen Gott. Und das ist die eine Seite, die andere Seite ist das Ziehen Gottes. Man hat den Eindruck, Gott redet mit mir. Er meint mich, was ist da los? Er spricht mit mir durch die Predigt, durch die Bibel, durch eine Schrift. Und das ist Gottes Plan. Zweiter Punkt. Jeder soll wissen, was Gottes Plan ist. Keinem soll das entgehen, dass Gottes Programm im Vordergrund steht in dieser Welt. Gott hat einen Plan, wir nennen das auch Ratschluss. Der ist uns nicht bis ins Detail bekannt, aber Gott gewährt uns durch Paulus einen tiefen Einblick hier. Es heißt in Vers 6, in der ersten Hälfte, 26, Entschuldigung, und er, also Gott, hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, also aus einem. Und da ist nicht der große Knall gemeint, ja, sondern Adam. Adam ist gemeint. Gott gab den Menschen in Adam ihren Ursprung. Unser Stammvater ist Adam. Alle Menschen stammen von Adam ab. Woher wissen wir das? Weil es keinen Menschen gibt, der sündlos ist. Eine Ausnahme. Unser Erlöser, Retter, Jesus Christus. Stammt er von Adam ab? Nein. Hat er einen menschlichen Vater? Nein, er wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Das ist unser Schöpfergott. So einen genialen Plan hat unser Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass wir festhalten an der Jungfrauengeburt. Weil wenn wir an der Jungfrauengeburt nicht festhalten, ist Jesus nicht mehr wirklich sündloser Gott. Dann ist er überhaupt nicht mehr Gott. Und die Bibel lehrt das ja. Warum sollten wir die Bibel dann entleeren, indem wir nicht mehr lehren, was die Bibel lehrt? Merken wir, wir müssen einfach lehren, was die Bibel lehrt. Wer das nicht lehrt, entleert die Bibel. Kleines Wortspiel, aber es bleibt dann hoffentlich hängen. Gott gab den Menschen also in Adam ihren Ursprung. Das ist ja für viele sowas von unwichtig, sagen manche. Immer wieder hört man, ist doch nicht heilsnotwendig daran zu glauben, dass wir alle von Adam abstammen. Doch, wenn das nicht wahr wäre, dass wir von Adam abstammen, dann wäre für uns auch keine Rettung von Sünde oder aus Sünde notwendig. Aber durch diesen Menschen kam die Sünde in der Welt, wie wir es heute im Schrifttext schon gehört haben. Römer 5, Vers 12. Denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Friedhof beweist, der nächstliegende Friedhof und alle dieser Welt beweisen, dass das wahr ist, was hier steht. Wir hätten keine Friedhöfe, wenn das nicht wahr wäre. Aber wir sterben als Menschen. Gott gab den Menschen in Adam ihren Ursprung und das muss man wissen und anerkennen. Das gehört zum Evangelium. Ich selbst, ja, als ich suchend war und fragend, habe bei uns im Internat damals den Internatsleiter, den Theologen gefragt, ob Adam eine historische Person war. Ich habe irgendwann gemerkt in meinem Fragen und Suchen, das muss ich beantwortet bekommen, ich muss das wissen. Nach 2 Wochen kam er zu mir und hat mir eine sehr unklare Antwort gegeben. Ja, die meisten Theologen würden sagen nein. Und ich würde auch dazu tendieren, dass Adam keine historische Person war. Und dann merkte ich, ja, dann kann ich aber eigentlich das ganze Evangelium, Entschuldigung, in die Tonne kloppen. Das passt dann nicht mehr. Ich merkte dann, ich muss der ganzen Bibel vertrauen oder die ganze Bibel beerdigen, begraben, verbrennen. Bleibt nichts mehr übrig. Ganz oder gar nicht. Wir brauchen die ganze Heilige Schrift, um sie ganz zu erkennen und die Wahrheit ganz zu verstehen. Und schaut, das ist im Denken bei den Menschen falsch aufgezogen. Wir lernen in den Schulen was anderes. Und das ist dann mit diesem Rubik's Cube, mit dem Würfel so. Da hat man gesagt, Adam, wie, historische Person, nö, muss man unten dran kleben. Jesus, Jungfrauengeburt, nee, müssen wir woanders hinkleben. Gott, Schöpfer, nein, es hat mit dem großen Knall begonnen, woanders hinkleben. Und dann hast du dein Denken, dein schulisch geprägtes religiöses Denken und du bist am Lösen deiner Lebensproblematik und du kommst nie zur Antwort, weil dir die Informationen geraubt wurden. Wir sind Beraubte, der Wahrheit Beraubte. Wir brauchen die Wahrheit in Christus und die predigt Paulus, die schlichten Wahrheiten, die einfachen Wahrheiten, die wir nicht unterschätzen dürfen. Wir sind Kinder Abrahams. Stimmt das? Das gilt aber nur für die, die glauben. Aber alle sind wir Kinder Adams, Nachkommen, leiblich betrachtet. Geistlich gesehen sind wir die Gläubigen, die Christen, Kinder Abrahams, weil wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind. Also dieser Punkt, denke ich, ist klar geworden. Und jetzt geht es weiter. Hier, die Menschen sollen den ganzen Erdboden bewohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Ich darf es mal so praktisch sagen. Unser Bruder Jahid wohnt jetzt hier irgendwo in Deutschland. Warum denn? Weil Gott das so festgesetzt hat. Du wohnst hier bei uns, weil Gott das so festgesetzt hat. Das ist sehr einfach. Ein bisschen schlicht für manche, aber so einfach kann man das sehen. Gehen wir nach Apostelgeschichte 18 kurz rein. Dort lesen wir weiter. Danach schied er von Athen, nachdem das sich zugetragen hatte, und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus, gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau. Warum? Warum sind die jetzt da in Korinth? Weil Claudius, das ist der Kaiser, der damals regierte, befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Aha, der Kaiser befiehlt und die Juden mussten alle aus Rom raus. Und dazu gehörten Aquila und Priscilla, dieses Ehepaar, das dann mit Paulus zusammenarbeitete. Dass sie also wegziehen mussten, war zwar die Entscheidung von Claudius, aber aus dem Vers hier in Apostelgeschichte 17, Vers 26, lesen wir, wobei er, Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Also auch für Aquila und Priscilla war die Wohnungssituation in Rom begrenzt und irgendwann mussten sie weiterziehen. Das hat Gott gelenkt. Er ist souverän. Da können wir das nicht immer erklären. Aber wenn Flüchtlinge zu uns kommen und wir dürfen dort durchaus kritisch drüber nachdenken, was das alles mit sich bringt. Aber zunächst einmal müssen wir sagen, Gott wirkt hier mit. Und viele kommen hier mit dem Evangelium in Berührung, wo sie nie mit dem Evangelium in Berührung gekommen wären in ihrer Heimat. So ist das einfach. Das ist spannend, dass Gott dadurch wirkt. Und das geht ja über Jahrtausende schon so. Völkerwanderungen, das ist nichts Neues. Gott bestimmt Zeiten und Grenzen des Wohnens. Keine Mauer fällt und keine wird zwischen Völkern aufgebaut, solange Gott nicht zustimmt. Es ist sehr wichtig, dass wir hier den Zusammenhang im Text beachten. Es heißt ja, dass Gott so mit den Menschen handelt, dass sie ihn suchen. Es ist klar, dass nicht alle ihn suchen, aber viele suchen ihn. Durch Entwurzelung, durch neue Umstände, durch eine andere Kultur kommt man ins Nachdenken. Das stimuliert das Hirn, das Herz, das wühlt auf, das bedeutet Not, das bedeutet Entbehrung, das bedeutet für manche Todesgefahr. Und dadurch suchen viele Gott, nicht alle, aber doch viele. Das ist Gottes Absicht. Und das sagt Paulus hier in Vers 27, den Leuten hier auf dem bekannten Areopag, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern von jedem von uns ist. Gottes Absicht in seinem Handeln ist aus Liebe motiviert. Gott liebt die Menschen und er wühlt die Völkermassen auf, damit die, die er ziehen will, die er rufen will, die er suchend machen will, ihn wirklich suchen und finden. Und er will uns, mich und dich dazu gebrauchen. Wenn man alte Evangelisten fragte, viele sind ja verstorben, wie es nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zuging, da wurde viel evangelisiert. Die Menschen waren unruhig. Es waren auch viele Flüchtlinge unter uns in Deutschland. Und es bekehrten sich viele, weil große Not da war. Not lehrt beten. Not lehrt suchen. Not ist aber auch eine Chance zu finden. Im Persönlichen wie im Gesellschaftlichen. Er ist nicht fern, heißt es hier. Gott hat die Welt nicht sich selbst überlassen. Man sagt so, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Rufe mich an in der Not. Ja? So will ich dich erretten und du sollst mich preisen, nicht wahr? Psalm 50, 15. Und nun erwähnt Paulus Aussagen von griechischen Dichtern. Und das meinte ich eingangs. Paulus wusste, was die Dichter damals sagten. Also es ist nicht verkehrt, das zu wissen. Und er knüpft an denen Dichtern an, die die Athener kannten. Die Ausleger scheinen sich hier nicht ganz einig zu sein, welche Aussage nun hier exakt von welchem Dichter stammt. Aber folgende Worte übernahm Paulus offensichtlich von Epimenides sowie von zwei weiteren Dichtern namens Minos und Aratus. In jedem Fall halten wir einfach fest, Paulus hat die Dichter der damaligen Zeit zitiert und das klang bei denen natürlich ein bisschen besser im Ohr. Ne? So wie wenn man jemanden zitiert, den du auswendig vielleicht in der Schule gelernt hast, ob es nun Goethe oder Schiller ist oder sowas. Ja? Und da heißt es jetzt, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Also er sucht seine Wahrheit zu bestätigen aus richtigen Aussagen seiner Zeitgenossen oder der Dichter dieser Kultur. Das ist nicht falsch. Viele Dichter, Philosophen haben richtige Dinge über Gott und die Welt gesagt. Und das müssen wir nicht schlecht machen. Wenn sie richtige Dinge sagen, dann können wir das auch betonen. Das macht die Sache nicht wahrhaftiger. Und wir müssen nicht Philosophen oder Dichter zitieren, um die Bibel oder die Wahrheit zu beweisen. Aber wir können es gebrauchen. Die Wahrheit ist selbstredend. Gottes Wort hat Kraft. So macht er das hier. Und dann denken sie, oh, ja stimmt, hat er recht. Der kennt sich aus mit unseren Dichtern. Und nun macht er aber klar in Vers 29, dieser Gott ist nicht in den Dingen. Das ist ja auch ein Glaube, dass manche denken, ja, der Stein hier, der bringt mir Glück. Ja, oder dieser Baum oder jene Sache, Materie. Aber Paulus räumt mit diesem Irrtum auf. Er grenzt den biblischen Gott ab vom sogenannten Pantheismus, der da sagt, Gott sei in allem. Ja, zu guter Letzt auch noch in uns. Vers 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein und so weiter gleiche. Gott wohnt weder im Stein noch im Gold. Er bewohnt nicht die Materie. Darum sollen wir uns keine Götzen aus Stein, Silber oder Gold machen. Das ist ganz klar. Das sagt die Schrift an vielen Stellen, auf die wir jetzt nicht eingehen können. Gott ist nicht in dem Gemachten. Er ist nicht in der Schöpfung. Der Architekt dieser Kirche, ich kenne ihn nicht, aber den finden wir nicht in dem Gemäuer. Und wenn das jemand versuchen würde, wir sagen, sag mal, hallo, hast du zu viel getrunken, hast du zu wenig geschlafen, hast du was geraucht? Der ist nicht hier der Architekt. Wir können mal gucken im irgendwo Telefonbuch oder so, aber hier ist kein Architekt. Hier steht vielleicht ein Name noch irgendwo, vielleicht beim Künstler sieht man manchmal einen Namen auf dem Kunstwerk. Aber das begreifen wir noch. Aber sobald es um die Schöpfung geht, verstehen wir, da sind wir irgendwie anders gewickelt. Da suchen wir Gott wirklich im Stein, im Gold, im Schrein. Wir beten Dinge an. Wie kommt das? Rubik's Cube, Klebefehler. Wir sind da oben falsch programmiert, umprogrammiert worden. Wodurch? Durch den Sündenfall. Wir beten das Gemachte an, Römer Kapitel 1, kannst du mal nachlesen. Das ist unsere Verwirrung durch die Sünde, unsere Verfinsterung am Verstand. Wir denken nicht mehr klar. Und das möchte ich mit allem Respekt sagen, weil ich weiß, dass es bei mir genauso viele Jahre ging. Ich war blind und glaubte zu sehen. Ich war religiös und glaubte gerettet zu sein und merkte, ich war hoffnungslos verloren. Also Gott ist nicht im Gemachten. Unser dritter und letzter Punkt. Jeder soll wissen, was Gottes Gebot ist. Gott ruft aus Gnade zur Umkehr auf. Gott ruft aus Gnade zur Umkehr auf. Nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Also da ist das Gebot. Wir sahen, wer Gott ist. Wir sahen, was Gottes Plan ist und was Gottes Gebot ist. Er gebietet, nachdem er die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Also hier, jetzt und heute kann jeder und soll jeder Mensch, wenn er das erkannt hat, dass es dran ist, Buße tun, umkehren, umdenken. Sozusagen die Kleber wieder richtig an Platz bringen, ne? Das Denken richtig sortieren, unter der Wirklichkeit der Wahrheit, unter dem Licht der Offenbarung Gottes, unter der Wirklichkeit eines Schöpfergottes, dem ich verantwortlich bin. Verstehen wir? Darum geht es. Umdenken, Sinnesänderung in Bezug auf meine Beziehung zu meinem Schöpfer. Darum geht es. Nicht um meine Kirche, nicht um die Familie, nicht um mein Ansehen. Es geht um meine Beziehung und deine Beziehung zum Schöpfer. Die muss geordnet sein. Und die will Paulus geordnet sehen. Im Auftrag Gottes sagt er das. Gott ist gnädig, er hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen und das tut er bei jedem Menschen, solange er noch nicht ihn abruft und leben darf, ist es Gnadenzeit. Deine Lebenszeit ist Gnadenzeit. Wenn du dein Herz fühlst und du bist noch nicht gläubig und hörst die Schläge, dann merkst du aber auch, dass deine Gnadenzeit gezählt ist. Mit jedem Schlag wird sie weniger. Es ist so. Denn die Bibel sagt im Hebräerbrief, der Mensch ist es gesetzt zu sterben. Jeder Mensch stirbt. Warum? Weil wir von Adam abstammen. Und danach das Gericht. Und das Gericht bedeutet, dann habe ich keine Gnade mehr verdient. Ich habe sie sowieso nicht verdient, aber ich habe keine Gnade mehr. Ich habe Gericht. Ich bekomme das Ergebnis meines Lebens, meiner Gottlosigkeit. Das ist zu ernst. Das kann man nicht ernst genug nehmen. Nun, mancher sagt vielleicht, jetzt spricht Paulus hier von Buße, bevor er noch über Auferstehung redet. So kann man doch nicht evangelisieren. Man darf doch den Menschen keine Angst machen. Das ist doch keine Methode der Evangelisation. Oh, Paulus macht es einfach. Er sagt, die Menschen müssen umdenken, Buße tun, ihre Gesinnung ändern, ihre Haltung zu Gott verändern. Und das ist wirklich notwendig. Wo kommen wir denn hin heute in der Gesellschaft? Die Regeln, die Gebote Gottes stehen Kopf. Die Schöpfungsordnung wird auf den Kopf gestellt. Wir brauchen gar nicht darüber nachdenken oder das zu vertiefen hier. Wir wissen das, was gerade abgeht, wie Ehe umdefiniert wird und unsere Ethik, die wir christlich geprägt noch viele Jahre hatten, auf dem Kopf steht. Und er kündigt Gericht an. Vers 31, Gott kündigt das Gericht an. Weil er einen Tag festgesetzt oder einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Die Tatsache, dass wir Ostern feiern dürfen, belegt, dass Jesus der Richter aller Menschen ist. Aller Menschen, nicht nur der Christen. Deshalb wird so gern die Auferstehung Jesu geleugnet. Dann wäre das Christentum ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Kein Treffer. Aber Gott kennt sich aus mit Volltreffern. Seine Prophezeiungen treffen immer ins Schwarze. Er ist ein Scharfschütze, was die Wahrheit angeht. Er kündigt etwas an und das Geschoss der Wahrheit trifft die Wirklichkeit. Ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, ich werde irgendwann sterben. Das ist wahr. Es sei denn, wir Christen haben ja die Hoffnung, eventuell entrückt zu werden. Vielleicht erleben wir es. Also Entrückung wird es wirklich geben, nicht eventuell. Aber die Frage ist, ob ich oder du es miterleben. Wir wären gern dabei, glaube ich. Das ist ein wunderbares Gefühl, glaube ich, und Eindruck, dem Herrn zu begegnen im Himmel. Ja, aber alle Menschen müssen sterben. Ist das wahr? Ja, das hat Gott gesagt. Als es noch gar keinen Tod gab, hat er das gesagt. Ach so, da hat er das schon gesagt. Ja, ja, 1. Mose. Und stimmt das? Ja, milliardenfach stimmt das. Also Gott lügt doch nicht. Ja, er kann ja gar nicht lügen. Die Welt belügt uns. Unser Herz belügt uns, betrügt uns. Aber Gott belügt uns nicht. Er hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann. Gemeint ist Jesus Christus, denn er ist der Einzige, der aus den Toten auferstanden ist in dieser Weise. Wer hätte damals wohl in Athen besser bezeugen können als Paulus selbst, dass Jesus auferstanden ist? Wir erinnern uns noch einmal, Paulus auf der Straße nach Damaskus. Er glaubte nicht an die Auferstehung, er glaubte nicht ans Christentum. Er glaubte, dass er alles richtig macht und der Auferstandene begegnet ihm. Und er nannte sich dann selbst später eine unzeitige Geburt. Und er war sich dessen bewusst, dass er der Letzte, der Schlimmste aller Sünder war. Das war seine Meinung von sich selbst. Zu früheren Zeiten traf sich hier auf dem Hügel des Ares, wie auch genannt wird, auf dem Areopag, das Gericht, um zu beraten und Urteile zu verkünden. Also Paulus spricht von Gericht nicht ohne den Kontext des Ortes, wo er steht. Er knüpft genau mit dem Thema an, was den Leuten bekannt ist. Das ist praktisch über Bratwurst zu reden, ja? Wenn man gerade den Bratwurstduft riecht, ja, oder Mittagessen zu reden, wenn man den Mittagsessenduft riecht. So ähnlich ist es hier. Da riecht es förmlich nach Gericht, nach Urteilen. Das ist ein geschichtsträchtiger Boden hier. So wurde einige hundert Jahre zuvor der berühmte Philosoph Sokrates auf diesem Hügel zum Tode verurteilt. Das war bekannt. Nach der Legende soll der bekannte Bote von Marathon hier auf den Hügel gelaufen sein, nach Verkündigung des Sieges über die Perser bei der Schlacht von Marathon, sei er auf diesem Hügel gestorben. Auf diesem Hügel war Tod und Gericht ein Thema. Das war bekannt. Die Endlichkeit war greifbar. Und so spricht Paulus nicht ohne Grund von Gericht, vom Ende, vom Schlussstrich des Lebens. Wie sieht unser Schlussstrich des Lebens aus? Gnade, Himmel oder Gericht und Verdammnis? Suche Gott, tue Buße. Ändere deine Meinung. Drei typische Reaktionen auf Gottes Gebot gibt es abschließend. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Vers 32. Also die erste Reaktion, Ablehnung. Spott. Passt nicht in unser System. Mein Denkwürfel gibt das nicht her. Passt nicht. Imprägniert gegenüber der Wahrheit. Andere? Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Es gibt auch die Interessierten, das sind oft auch die Toleranten, die ein weites Herz haben, die den anderen stehen lassen können. Finde ich gut, dass du das so sehen kannst, glaube ich. Echt interessant, ja, also müssen wir nochmal sprechen. Aber ehrlich, für mich, ich kann das noch nicht so annehmen. Aber vielleicht irgendwann. Ich diskutiere gern mit dir weiter darüber, sagen dann solche. Und dann macht man vielleicht nochmal einen Termin. Wo Interesse ist, kann man weiter reden. Und dann Glaube, das ist die dritte und die beste Reaktion, die richtigste, die richtige. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort und dann heißt es Vers 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Eine kleine Ernte hat Paulus hier eingefahren. Warum? Weil das Saatgut des Wortes Gottes, die Wahrheit, ausgestreut wurde. Das macht ihr ja auch hier. Ihr streut das Wort Gottes aus. Durch euer Zeugnis, durch Schriften, durch verschiedene Wege. Was ist notwendig, damit Menschen Gott suchen? Nun, dass wir ihnen von Gott erzählen und dass natürlich Gott seinen Teil tut, aber den wird er immer tun. Wir sind gefragt. Wir sollen Evangelium verkündigen. Wir sollen seine Zeugen sein. Und das ist Paulus und das sind viele in der Apostelgeschichte und das können wir auch, wenn wir Kinder Gottes sind. Sind wir Zeugen Gottes? Wir sind Jünger Jesu. Wir sollen jederzeit bereit sein zur Rechenschaft, ja, und sie ablegen können. Über die Hoffnung, nämlich Jesus, die in uns ist. Ich lade ein, dass wir jetzt zum Abschluss beten und dass wir das in Erinnerung behalten. Jeder soll wissen, dass Gott zu finden ist. Ja, wer beten möchte, ich lade dazu ein, wir wollen uns dazu erheben und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr, wir danken dir, dass du Paulus so gebraucht hast, dass er diesen Altar als Anknüpfungspunkt nützte, sozusagen als Tür und damit dich als die Tür, als den Weg verkündigt hat. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir auch heute das den Menschen sagen dürfen, dass in dir allein das Heil ist und dass kein anderer Name unter den Menschen und unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, durch den wir errettet werden sollen. Und danke, dass wer deinen Namen anruft, auch gerettet wird. Ich bitte dich, dass du jetzt auch durch dein Wort weiterwirkst an uns allen, aber besonders auch an den Herzen derer, die hier unter uns sind, die dich noch gar nicht persönlich so erlebt und erkannt haben. Das mögest du jetzt tun und das ist auch dein kostbares Werk, das du tust, das Ziehen, das Wirken, das Bezeugen durch den Heiligen Geist im Herzen drinnen. Lass du das Wort auf guten Boden fallen und wirken. Danke, dass es nie leer zurückkommt. Und dass du auch meine Geschwister hier in der Gemeinde segnen willst, in ihrer Liebe zu dir, in ihrer Liebe zum Wort und ihrem Dienst am Evangelium. Gib besonders Andreas und auch Christian Gnade, Kraft und ihren Familien, ihren Diensten reiche Frucht zu deiner Ehre. Amen.